Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, das erste Mal in Augsburg. Augsburg war mir bislang ein unbeschriebenes Blatt. Ich wusste, dass es die Fugger hier gegeben hat. Ich wusste, dass es Christen hier gibt. Und das ist alles, was ich über Augsburg weiß. Und freue mich, dass ich heute Morgen eine Menge Gesichter sehen darf, Geschwister kennenlernen darf, eben aus der Stadt, aus dieser Gemeinde, aus umliegenden Gemeinden. Ich heiße Andreas Reh. Ich bin verheiratet mit Monika seit 32 Jahren, der Herr hat uns 5 Kinder anvertraut. 1992 wurden wir von der christlichen Gemeinde in Pirmasens ausgesandt, als Missionarsfamilie, zunächst in die Ukraine. Da haben wir von 92 bis 95 gelebt, dann von 95 bis 98 haben wir an der Wolga gelebt, im Nizhegorodskaya Oblast, in der Stadt Dzerzhinsk, und dann von 1998 bis 2008 haben wir noch in der Nähe von St. Petersburg gelebt. Unsere Zeit, die wir im Osten gelebt haben, war damit ausgefüllt, hauptsächlich die Emmaus-Fernbibelschule aufzubauen. Mitarbeiter zu finden, die dann die eigentliche Arbeit getan haben. Und 2008 sind wir dann zurück nach Österreich und sind dort jetzt im Burgenland in Gemeindegründungsarbeit involviert, möchten auch herzlich grüßen von unserer kleinen Gemeinde, der christlichen Gemeinde Eisenstadt. Wir sind so ungefähr 35, 37 Geschwister, seit 5 Jahren gibt es uns. Ja, soweit zu mir. Und es wurde eben schon gesagt, dass ich im Rahmen der ZAM ausgesendet wurde. ZAM ist ja die Zentralafrika-Mission, und da fragt man sich ja, wird Russland jetzt zu Nordafrika deklariert oder wie passt das zusammen? Ich habe mal vorgeschlagen, dass man ZAM nicht mehr Zentralafrika-Mission nennt, sondern ziemlich alles Mission. Dann hätte man sich für alle Eventualitäten vorgerüstet. Gut, heute Morgen wollen wir den Jakobusbrief uns anschauen. Und da muss ich gleich vorausschicken, ein paar Bemerkungen. Das eine, ich hoffe auf eure Flexibilität. Es sind 4 Vorträge, 2 davon sind etwas kürzer, 2 sind etwas länger, sodass wir also, wenn ein kürzerer Vortrag war, die Pause früher beginnen und ich danach dann auch ein bisschen früher wieder anfangen darf, um den nächsten Vortrag im nächsten Zeitabschnitt unterzubringen. Und das andere, was ich vorausschicken möchte, wir werden nicht einen Überblick über den Jakobsbrief heute bekommen. Sondern ich habe in der Vorbereitung mich orientiert an einem Buch, welches ich ganz, ganz herzlich empfehle, von Jay Adams. Jay Adams ist ein sehr guter Autor. Alles, was Seelsorge betrifft, was die individuelle Beziehung zu Gott und was die Beziehungen von uns untereinander betrifft, da hat Jay Adams wirklich ein wichtiges Wort, ein sehr bibeltreues Wort zu sagen. Und ich bin vor Jahren auf dieses Buch gestoßen, das Leben in den Griff bekommen, Einsichten aus dem Jakobusbrief. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und das, was ihr heute hört, das hat hier eigentlich so, dieses Buch ist die Startrampe für das, was ich heute vortragen werde. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, dieses Buch zu erstehen, das ist vom christlichen Missionsverlag herausgegeben worden und der Preis von 4,90 Euro. Also ich wundere mich, dass man so günstig so ein gutes Buch verkauft. Und wenn sie das Doppelte verlangen würden und das Dreifache, dann würde ich trotzdem sagen, kauft es euch. Also es ist wirklich ein sehr gutes Buch. Wenn ihr daran kommt, kauft euch das. Gut. Was ist der Jakobusbrief für ein Brief? Es gibt ja verschiedene Arten von Briefen. Es gibt Briefe, die greifen sehr viel Dogmatik auf, ob wir da jetzt den Römerbrief natürlich nehmen, ob wir die Thessalonicher Briefe nehmen, Korintherbriefe, wo viele Grundsätze biblischer Wahrheit ausgelegt, erklärt, erläutert werden. Der Jakobusbrief unterscheidet sich davon, so dass Martin Luther mit dem Jakobusbrief nicht viel anzufangen wusste. Für Martin Luther war der Jakobusbrief einfach ein Brief, der gute Ratschläge gibt, Aber er hat dort nicht die ihm wichtigen biblischen Grundsätze der Rechtfertigung aus Glauben gefunden. Und da hat er recht. Der Jakobusbrief spricht nicht über die Rechtfertigung aus Glauben. Er spricht nicht davon, wie ich die Rechtfertigung aus Glauben bekommen kann, aber er spricht davon, wie ich die Rechtfertigung, die ich aus Glauben bekommen habe, nun durch einen gelebten Glauben sichtbar machen kann. Also es ist eine Fortführung des Themas, was dem Paulus im Römerbrief so wichtig ist, nämlich wie kann ich meiner Umwelt zeigen, dass ich einer von denen sein darf, der aus Glauben gerechtfertigt wurde, indem ich es vorlebe. Aber damit sind wir bei dem nächsten Thema. Unser Leben, unser christliches Leben. Und weil wir uns doch mehr oder weniger kennen, weil wir unser persönliches Leben und unser Miteinanderleben kennen und uns dadurch im Laufe der Zeit nichts mehr vormachen, habe ich die Vorträge mit der Überschrift versehen: Verhaltensregeln für Baustellen. Denn das ist unser Leben, unser individuelles Leben, und das ist auch unser gemeinsames Leben. In der Familie, auch in der vergrößerten Familie der Glaubensgeschwister, und ihr kommt aus verschiedenen Gemeinden, und ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr alle damit vertraut seid, was Schwierigkeiten des Zusammenlebens in Gottes Familie betrifft. Und wie die Probleme, die ich in meinem Leben habe, wie es einfach nicht möglich ist, diese Probleme zu isolieren. Sondern die Probleme, die trage ich mit mir in die Familie meiner Geschwister hinein. Und dann verhalten sich meine individuellen Probleme so wie der Coronavirus. Er ist nicht sichtbar, aber er macht sich bemerkbar. Und so sind meine persönlichen Probleme auch. Ich habe keine Ahnung, was ich für Probleme mit mir rumschleppe, aber wenn ich Gemeindeglied in eurer Gemeinde wäre, würdet ihr es irgendwann merken, auch wenn ich kein Wort darüber verliere. Und deswegen ist mein persönliches Leben und auch die Art und Weise, wie ich mit meinen Geschwistern zusammenlebe, eine Baustelle. Da geschieht einiges. Da sollen Bauarbeiten geschehen. Und eine Baustelle ist immer ziemlich gefährliches Terrain. Wenn mal eine Baustelle abgeschlossen ist, ihr seid hier reingekommen, ist alles schön ebenerdig, es liegen keine Stolpersteine herum, nirgends muss man drüber fallen. Aber vor, ich glaube, 12, 13 Jahren, als das Haus gebaut wurde, da war das wahrscheinlich anders. Da gab es manchen Anlass zu stolpern und hinzufallen, sich die Haxen zu brechen. Und das ist einfach, so sieht es auf einer Baustelle aus. Und deswegen braucht es besondere Verhaltensregeln für eine Baustelle, weil da eben manche unfertigen Dinge rumliegen, die einen zu Fall bringen können. Jakobus ist unser Führer durch diese Baustelle. Jakobus, er ist ganz verhaftet im Geist der Bergpredigt seines Bruders. Also wir gehen davon aus, dass der Jakobusbrief von dem Bruder des Herrn geschrieben wurde. Und nur tabellarisch, ihr müsst das nicht alles abschreiben, und ich werde auch die PowerPoint-Präsentation übrigens hier lassen, da kann die vielleicht auch auf die Seite gestellt werden, dann habt ihr alle Bibelverse, und wenn ihr jetzt mal was nicht mitschreibt, dann ist das kein Schade. Aber einfach diese Tabelle, da seht ihr, wie eng verwandt die Bergpredigt und der Jakobusbrief sind, und man merkt, die beiden, die kommen aus einer Familie. Die haben dieselbe Art und Weise zu sprechen und Probleme anzusprechen. Da geht es darum, wie geht man mit Armen um. Es geht darum, wie man mit Trauer umgeht. Wie Barmherzigkeit gelebt werden kann. Wie Frieden gestiftet werden kann, weil es auf einer Baustelle auch immer wieder Unfrieden gibt. Der eine Bruder tritt dem anderen auf die Füße. Und der Dritte meint, ihm sei auf die Füße getreten worden. Und der Vierte warnt, dass man ihm nicht auf die Füße treten möge. Und schnell hat man da eine Menge von Unfrieden. Und es braucht Friedensstifter. Und sowohl die Bergpredigt als auch der Jakobusbrief sprechen davon. Es geht darum, wie ich mal ein reines Herz behalten kann oder wieder bekommen kann. Denn wenn man sich zankt, dann ist es bereits um die Reinheit des Herzens schon längst geschehen. Und so weiter und so fort. Also viele praktische Themen. Und jetzt habe ich eine sehr unübersichtliche Folie, die aber eben eine Baustellenfolie ist. Ich habe einfach den Jakobusbrief durchgelesen und mir mal aufgeschrieben, was es alles an Problemen in diesem Brief gibt. Unbeständigkeit, dass man sich was vornimmt und einfach nicht tut, dass nicht Verlass ist auf jemanden. Es geht um Ehebruch und um Untreue. Es geht darum, wie nehme ich eigentlich Medikamente ein? Da wundert man sich, na, steht doch auf dem Beipackzettel. Aber da steht nicht alles. Denn ihr findet keinen Beipackzettel, wo drauf steht, vor der Medikamenteneinnahme empfiehlt es sich zu beten. Steht nirgends drauf. Aber der Jakobusbrief, der ergänzt die Beipackzettel damit. Also ganz praktisch der Brief. Kleidung und Status. Hat der Jakobusbrief was zu Kleidung zu sagen? Da werden wir nachher drauf kommen. Ja, da kommt einer in richtig einem schönen Bossanzug daher und schon springt er auf und sagt, bitte, bitte hier, nimm hier Platz. Und jemand anders kommt in abgetragenen Jeans und du merkst, die Schuhe haben auch schon in der Sohle ein paar Löcher. Und man sagt zu ihm, also du, da hinten, in der Ecke, da stellen wir einen Stuhl für dich hin und pass auf, dass du nicht so auffällst. Kleidungsvorschriften. Und was machen wir aus der vermeintlichen Botschaft, die Kleidung sendet? Und wie gehen wir damit um? Der Jakobusbrief spricht das an. Es geht um Vergesslichkeit. Dass einem was gesagt worden ist und es muss einem immer wieder gesagt werden, weil man es immer wieder vergessen hat. Es geht um Zorn, um Zornausbrüche. Es geht um Hass und Streit. Es geht darum, dass man Sünden bekennen sollte und wer Sünden bekennen sollte. Und gibt es da vielleicht Ausnahmen? Hat vielleicht jemand in der Gemeinde eine Position, bereits so einen hohen und wichtigen Rang und Status, der braucht das Sündenbekennen nicht mehr zu praktizieren? Der Jakobusbrief sagt was dazu. Ihr seht also, es ist wirklich eine Baustelle, die hier thematisiert wird. Warum so viele Baustellenthemen in diesem Brief? Nun, nicht jeder Christ hat die Geistesgabe der überzeugenden apologetischen Rede. Nicht jeder kann mit Worten andere davon überzeugen, dass es einen lebendigen Herrn gibt, aber jeder Christ kann überzeugend leben. Und dazu braucht es keine Gabe. Dazu braucht es keine Geistesgabe, sondern es braucht die Gabe des Geistes. Und die hat jeder von uns. Und damit ist jeder von uns ausgerüstet, so zu leben, dass sein Leben ein überzeugender Beweis davon ist, dass wir es mit einem lebendigen Herrn haben, der Leben verändert. Im ersten Johannesbrief heißt es in den Versen 18 und 19, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden vor ihm unsere Herzen überzeugen. Hieran, am Leben, werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Nicht aus den Worten. All die Kirchen, die wir in Deutschland haben, ob es die katholische ist, die evangelische, die methodistische, die mennonitische, die Baptisten, die freien Brüder, die geschlossenen Brüder, die alte Versammlung, die junge Versammlung und was weiß ich, was man da alles finden kann. Sie haben alle tolle, tolle Doktrine. Sie können es tolle Glaubensbekenntnisse sagen. Aber das überzeugt nicht. Das Leben überzeugt. Und dazu haben wir die Gabe des Geistes bekommen, der uns befähigt, so zu leben, wie der Herr Jesus gelebt hätte, wenn er heute in Augsburg leben würde, im Jahr 2020. Und das überzeugt. Und darum geht es dem Jakobusbrief und deswegen werden so viele Baustellenthemen thematisiert. Unser erstes Thema, der vorausschauende Blick. Und das ist was Gutes. Also wenn eine Baustelle da ist, dann ist es immer gut, wenn es irgendwo einen Plan gibt, aus dem man erkennt, wie das Ganze hinterher ausschauen soll. Da tun wir uns manchmal ein bisschen schwerer. Wir sehen das Chaos unseres persönlichen Lebens, das Chaos des Miteinanderlebens und wir denken uns da, wir kann doch niemals was draus werden. Ja, wenn man mich auf irgendeine Baustelle lässt hier in Augsburg, da sehe ich auch nicht, was daraus wird. Aber dann geht man am besten zu dem Architekten und der nimmt den Plan und der kann einem den Plan so wunderbar entschlüsseln und mit einem Mal machen die Linien auf dem Plan für mich als Laien Sinn. Und wenn der Architekt mir das erklärt, dann kann ich auf dem Plan, auf diesem großen Bogen Papier mit den vielen verwirrenden Linien, dann kann ich mit einmal sehen, was da entstehen soll. Und genauso ist es mit unserer Baustelle. Wir verlieren manches Mal den Überblick. Ja, nicht nur manches Mal, das ist untertrieben. Wir verlieren sehr oft den Überblick und sind dann entmutigt und verzagt und denken uns, da wird niemals was Gescheites draus. Wenn ich mir mich anschaue und dann höre ich, was für ein Mensch mein Opa gewesen ist, dann weiß ich, was für ein Mensch mein Vater gewesen ist, dann weiß ich, was für ein Mensch ich bin und dann kann ich mir ausrechnen, was für ein Mensch mein Sohn sein wird. Und dann kommt man schnell dahin und denkt sich, ach, da wird doch niemals was Gescheites draus. Und dann ist es gut, wenn man schnell zu dem Architekten läuft und sagt, du kannst du mir nicht diesen Plan erklären. Ich habe da keinen Überblick mehr. Und so ist der Jakobusbrief gedacht. Der erklärt uns, was einmal aus der Baustelle werden soll. Denn der Bauherr sieht bereits das fertige Projekt. Der sieht nicht nur, denn wenn der Bauherr auf diesem Plan sieht, dann sieht er das. Wenn ich auf diesem Plan sehe, dann sehe ich da einfach nur Zahlen und Linien, ein paar dickere, ein paar dünnere Linien und mir fehlt die Vorstellungskraft, da mir was Schönes vorzustellen. Aber der Bauherr, der sieht, was dabei rauskommt. Und der Jakobusbrief, der zeigt uns, was einmal dabei herauskommen soll und möchte uns dabei helfen. Der Bauherr sieht das fertige Projekt. Und dazu lesen wir Jakobus 1, Vers 4. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, auf das ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Also ganz schön mutig, wie der Jakobus anfängt. Und ermutigend, wie er anfängt. Bevor er anfängt, all die Probleme aufzuzählen, da zeigt er uns, wie das fertige Projekt aussehen wird. Er spricht von einem vollkommenen Werk, von uns als vollendeten, vollkommenen. Aber er fängt damit an, das Ausharren. Was bedeutet Ausharren? Ausharren heißt ja eigentlich erdulden, das heißt sich drunter beugen und das heißt auch darunter bleiben. Also allein das Wort Ausharren, das signalisiert uns ja ganz deutlich, es ist eben nicht alles in Ordnung. Wenn alles perfekt wäre, dann müsste man kein Ausharren von mir verlangen. Dann wäre es ja ein Kinderspiel. Also wenn alles ideal um mich herum ist, dann brauche ich das Thema Geduld überhaupt nicht mehr anzupacken. Dann gibt es ja nichts zu erdulden. Also diese Sprache verrät, dass wir jetzt noch Widrigkeiten und unschönen Dingen ausgesetzt sind. Aber gleichzeitig gebraucht Gott diese Unvollkommenheiten in mir und um mich herum, um Vollkommenes zu schaffen. Und das ist herrlich. Was für einen Gott wir haben. Aus was für einem Baumaterial Gott was Schönes schafft. Gott nimmt schiere Dinge, hässliche Dinge. Er nimmt die Unvollkommenheiten, die unter uns sind, um aus diesen Unvollkommenheiten was Vollkommenes, was Vollendetes, was Mangelloses zu bauen. Das kann wirklich nur Gott und niemand. Vollkommene Werke, vollkommene und vollendete Gotteskinder und ein Zustand, in dem es keinen Mangel mehr gibt. Das hat Gott sich vorgenommen. Und der Jakobusbrief zeigt uns, wie wir dahin kommen können. Aber da stört uns ein Wort dabei. Vollkommen. Ich möchte jetzt eine kurze Umfrage machen. Leider kann ich die jetzt nicht anonym machen. Und deswegen werden wir mit den Händen abstimmen. Wer von uns ist einer von den Vollkommenen? Ich bitte, die Hand zu erheben. Mutig, mutig. Da haben wir zwei mutige Helden unter uns. Die nächste Frage. Wer meint, dass er es irgendwann in diesem Leben schafft, vollkommen zu werden? Wer meint, dass er irgendwann... Ah ja, ein dritter Mutiger ist dabei. Gut. Und der Rest von uns ist ja doch etwas bescheidener und etwas realistischer. Und wir gehen davon aus und wir freuen uns, dass wir einmal im schönen, vollkommenen Himmel auch vollkommen sein werden. Aber das stelle ich in Frage, ob das so richtig ist. Und was ist denn mit Vollkommenheit gemeint? Und Jakobus spricht nicht vom Himmel. Jakobus spricht sehr, sehr wenig vom Himmel. Er spricht vom Leben hier auf der Erde und er wagt es, vom Leben hier auf der Erde so zu sprechen, dass er das Wort vollkommen nicht nur einmal verwendet, sondern erstaunlich oft verwendet er das Wort vollkommen, wo er von diesem Leben spricht. Aber sind wir nicht erst im Himmel vollkommen? Und hier ist es wichtig, dass wir einen Unterschied erkennen. Wir sprechen von Vollkommenheit, wir sprechen nicht von Sündlosigkeit. Das ist nämlich nicht dasselbe. Vollkommenheit ist was anderes als Sündlosigkeit. Wenn ich gefragt hätte, wer von uns ist sündlos, und die beiden Brüder hier und der Bruder da vorne hätten die Hand gehoben, und dann hätte ich innerlich schon ein bisschen den Kopf geschüttelt. Aber ich habe nicht den Kopf geschüttelt. Weil es einen wichtigen Unterschied gibt zwischen Vollkommenheit und Sündlosigkeit. Aber dazu schauen wir uns mal an, was der Jakobusbrief zur Vollkommenheit sagt. Wir haben jetzt in unserem Vers bereits zweimal das Wort vollkommen gefunden. Da ist die Rede von einem vollkommenen Werk. Da ist die Rede davon, dass wir vollkommen sein können und dass wir dann definiert vollkommen bedeutet vollendet. Das ist wichtig, dass dieses Wort als Erklärung dabei steht. Da ist etwas zu einem Ende gekommen, etwas zu einem Ziel gekommen. Da ist ein Prozess abgeschlossen worden. Und außerdem bedeutet Vollkommenheit, dass man keinen Mangel mehr hat. In Vers 17 des ersten Kapitels heißt es, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk, haben wir heute ja schon mal gehört, kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Es gibt also vollkommene Geschenke und die zeichnen sich wohl dadurch aus, dass sie eine gute Gabe sind und dass da keine Veränderung ist. Die sind keinen Veränderungen unterworfen. Da ist jetzt nicht, ich bekomme ein Geschenk, das sieht jetzt schön aus, aber wer weiß, wie es morgen ausschaut. Wir haben drei Buben und wenn ich auf so Reisen gewesen bin früher, ist das Schöne, wenn man noch kleine Buben hat, man kann denen immer ein schönes Mitbringsel mitbringen. Matchbox-Autos. Passt immer, kostet nicht viel, sie haben Freude dran. Und da habe ich denen immer irgend so ein kleines Auto mitgebracht. Aber das war nicht ein Geschenk ohne Potenzial zur Veränderung. Spätestens am nächsten Tag hat man die Veränderung festgestellt. Es waren meistens so Autos zum Aufziehen, die ich mitgebracht habe. Da ziehst du nach hinten und dann lässt du los und es braust weg. Ja, und die haben das so exzessiv gemacht, am zweiten Tag hat es schon nicht mehr funktioniert. Da war Veränderung gewesen. Es gibt also Gaben, die sind nicht vollkommen, die schauen heute schön aus, funktionieren heute und morgen funktioniert das Ding wieder nicht. Aber es gibt auch vollkommene Gaben. Und an denen merkt man, da ist kein Wechsel, kein Schatten von Veränderung damit behaftet. Eine weitere Stelle, wie das Wort vollkommen im Jakobusbrief verwendet wird, Vers 25. Wer aber in das vollkommene Gesetz, nämlich das der Freiheit, nahe hineingeschaut hat und darin bleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, dieser wird glückselig sein in seinem Tun. Es gibt also ein vollkommenes Gesetz der Freiheit. was nicht ein Buch mit 7 Siegeln ist, sondern das, in das ich hineinschauen kann. 1 Vers 27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Drangsal besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt erhalten. Hier wird jetzt nicht das griechische Wort vollkommen verwendet, ein anderes, aber unbefleckt bedeutet ja auch mangellos und deswegen habe ich diesen Vers dazu genommen. Es gibt also sogar eine Art und Weise, wie ich in der Gemeinde dem Herrn auf vollkommene Art und Weise dienen kann. Und da wird hier als ein Beispiel aufgeführt, da gibt es in der Gemeinde Waisen und Witwen, kümmere dich drum, sorge für sie, das ist eine vollkommene Art des Dienens. Wenn jemand nicht im Worte strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Und hier haben wir eine schöne Definition von Vollkommenheit. Vollkommenheit ist eine Befähigung, sich zu zügeln. Das Leben in den Griff bekommen, hat Jay Adams sein Buch genannt, oder der deutsche Verlag hat so den deutschen Titel benannt. Sich selbst in den Griff zu bekommen. Nicht mehr überrascht zu werden von den eigenen Kapricen, sondern sich selbst zügeln zu können und die Fähigkeit dazu zu haben, das ist Vollkommenheit. Und das vollzieht sich auch in Etappen. Vollkommenheit in diesem Leben und nichts weniger. Was also ist Vollkommenheit? In Matthäus 5, 48, und hiermit verlassen wir jetzt den Jakobusbrief, um in anderen Bibelstellen das Wort uns anzuschauen, da wird gesagt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Der Herr Jesus sagt nicht, ja und ihr werdet einmal im Himmel vollkommen sein. Sondern er spricht hier einen Befehl aus, das ist ein Imperativ. Und wenn ein Imperativ in der Bibel steht, dann gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich gehorche oder ich gehorche nicht. Wenn man einen Imperativ nicht in den Indikativ übersetzt, wenn man aus einem Befehl nicht eine Tatsache, eine gelebte Tatsache macht, dann ist was schief gelaufen und dann hat man sich nicht richtig verhalten. Ihr sollt vollkommen sein. Das sagt der Herr Jesus auch heute Morgen jedem von uns. Dazu sind wir aufgefordert. Also das ist der Maßstab. Und da dürfen wir jetzt nicht diesen Maßstab auflösen und sagen, ja, das gibt es doch nur im Himmel. Der Herr Jesus spricht in der Bergpredigt nicht vom Himmel. Genauso wie im Jakobusbrief. Da geht es um das praktische Leben hier auf der Erde. Ihr nun sollt vollkommen sein. Wie vollkommen? Und das traut man es ja fast nicht zu sagen. Aber der Herr Jesus hat es gesagt. So vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wie gesagt, es geht nicht um Sündlosigkeit. Das wäre ihr Lehre. Es geht um Vollkommenheit. In Matthäus 19, da spricht der Herr Jesus mit einem jungen Mann, ein eifriger, vorbildlicher junger Mann aus reichem Elternhaus, der viel geerbt hat und der dem Herrn Jesus gerne nachfolgen will. Und Jesus spricht zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Das heißt, die Beziehung zu seinem Besitz stand diesem jungen Mann im Wege, vollkommen zu werden. Und wenn er jetzt auf diesen Besitz verzichtet, dann hat er eine Vollkommenheit erreicht. Noch nicht alle Vollkommenheiten, die man erreichen kann in diesem Leben. Aber eine hat er dann erreicht. Und wir sehen, in diesem Fall, er erreicht sie nicht, weil ihm sein Besitz zu kostbar gewesen ist. So viele nun vollkommen sind, sagt Paulus im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 15, lasst uns also gesinnt sein. Und wenn ihr etwas anders gesinnt seid, so wird euch Gott auch dieses offenbaren. Das heißt, Paulus schaut sich hier diese junge Gemeinde in Philippi an und er sieht, da gibt es Vollkommene und da gibt es noch nicht Vollkommene. Und die Vollkommenen, die spricht er hier an und sagt, also ihr unter euch, stellt euch jetzt vor, ihr seid die Gemeinde in Philippi und Paulus sagt jetzt und schaut jetzt dem einen oder anderen, der einen oder anderen in die Augen und sagt, so viele von uns nun vollkommen sind. Das eine Gotteskind meint er, das andere meint er nicht. Also es gab in der Gemeinde in Philippi Vollkommene und welche, die noch unterwegs waren zur Vollkommenheit. Und 2. Timotheus 3, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Dazu hat Gott dir eine vollkommene Gabe vom Himmel geschickt. Schwarz auf weiß. Das ist eine vollkommene Gabe Gottes, die Bibel. Und die hat Gott dir gegeben, damit du ein vollkommener Mensch Gottes bist. Und was bedeutet, ein vollkommener Mensch Gottes zu sein? Zu jedem guten Werk völlig geschickt, also befähigt. Vollkommenheit hier, das ist also eine Reife, das ist ein abgeschlossener Reifungsprozess, der mich für Gott brauchbar macht. Aus einem Kind, aus einem Schüler, aus einem Lehrling wird ein Mitarbeiter, dem man Aufgaben anvertrauen kann. Und jetzt erkennen wir eher, was mit dem Begriff Vollkommenheit gemeint ist. Vollkommenheit bedeutet, dass ich das Schulpensum absolviert habe und dass ich das Gelernte anwenden kann. Von daher gibt es vollkommene Kindergartenkinder. Die dürfen dann in die Grundschule weiter. Und es gibt vollkommene Grundschüler, die dürfen dann in die weiterführende Schule, in die 5. Klasse. Und wer noch nicht vollkommen ist, der dreht eine Ehrenrunde. Das heißt, Vollkommenheit bedeutet, Gott hat mich durch einen Lernprozess gehen lassen. Und wenn ich vollkommen bin, dann habe ich den ganzen Lehrstoff in der Zeit aufgenommen. Und zwar so, dass ich das jetzt anwenden kann. Ein vollkommener Kfz-Lehrling ist derjenige, dem man jetzt den Gesellenbrief in die Hand drücken kann und dem man kaputte Autos anvertrauen kann, wo nicht der Meister ständig dabei stehen muss, sondern wo der Meister sich darauf verlassen kann, der weiß jetzt, wie das Ding wieder zum Fahren zu bringen ist. Das ist Vollkommenheit. Und jetzt verstehen wir auch, warum der Herr Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein. Ihr sollt also das, was ich euch beigebracht habe, verstanden haben, euch gemerkt haben und so verinnerlicht haben, dass ihr das jetzt anwenden könnt. Das ist Vollkommenheit. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt alles gelernt habe, nämlich ein vollkommenes Kindergartenkind kann das jetzt alles anwenden und bekommt jetzt gleich das nächste Lehrpensum und muss was anderes lernen. Und muss hier auch wieder zur Vollkommenheit hinreifen. Und Vollkommenheit ist deswegen ein abgeschlossener Reifungsprozess. Und ich zeige, dass ich das, was ich gelernt habe, sinnvoll und weise anwenden kann. Und von daher haben wir vorhin 3 Hände gesehen, die haben recht gehabt, die sich getraut haben, die Hand zu heben. Vielleicht hat der eine oder andere sich auch gedacht, ja, eigentlich müsste ich meine Hand heben, aber das schaut nicht gut aus, wenn man auf so eine Frage die Hand hebt. Aber wir dürfen alle die Hand heben, zumindest auf die 2. Frage. Wer glaubt, dass er in diesem Leben Vollkommenheit erreichen kann? Jeder von uns. Gott hat uns alles gegeben, was wir dazu brauchen. Diese Vollkommenheit ist hier also erreichbar. Und ich bin aufgefordert und ich bin auch verantwortlich, vollkommen zu werden. Ein Abiturient, der die Abi-Prüfung nicht geschafft hat und jetzt die 12. oder damals bei uns war es die 13. Klasse nochmal wiederholen muss, der kann nicht sagen, ja, das liegt an dem Zentralabitur, was eingeführt wurde, oder das liegt an meinem schlechten Lehrer. oder was weiß ich was, sondern der Schüler ist verantwortlich dafür, dass er es nicht geschafft hat, weil die anderen haben es ja geschafft. Man hat ja immer einen Vergleichswert um sich herum. Und wenn jemand von uns unter Zornausbrüchen leidet, und wir haben ja unterschiedliche Charaktere mitbekommen, der eine, der neigt zu Zornausbrüchen, der andere ist ein bisschen mimosenhaft, so ziemliche Extreme. Und wenn dann der eine oder andere sagt, ja, so bin ich halt und es wird nie anders werden, das sind meine Gene und so, dann braucht man sich nur einmal in der Gemeinde umzuschauen, dann merkt man, okay, das sind 60 Geschwister in der Gemeinde und zwei haben mit Zorn zu kämpfen und 58 haben nicht mehr damit zu kämpfen, also ist es möglich, den Zorn unter die Füße zu kriegen und auch in diesem Lebensbereich vollkommen zu werden. Und dasselbe gilt für übertriebene Empfindlichkeit oder was es sonst noch an defizitären Erscheinungen in unserem Christenleben gibt. Allein wenn wir um uns herum schauen, dann merken wir doch, es gibt andere Geschwister, die haben nicht mehr diese Probleme, die ich habe. Die haben sie früher mal gehabt, heute nicht mehr. Sie haben da einen Sieg gehabt. Und von daher kann ich jetzt nicht die Verantwortung auf irgendwas anderes abwälzen, sondern ich bin verantwortlich, dass ich nicht diesen Grad der Vollkommenheit erreicht habe, den ich hätte erreichen können. Denn Gott stellt mir ja alles zur Verfügung, was ich brauche, um diese Vollkommenheit zu erreichen. Schauen wir uns ein paar Beispiele von Vollkommenheit an oder von vollkommenen Menschen. Und es ist schön, dass die Bibel uns ausdrücklich von Menschen berichtet, die vollkommen waren. Einer davon ist Hiob. In was für furchtbaren Umständen hat der Mann sich bewähren müssen. Und er ist vollkommen. Und es wurde vorher bereits gesagt, es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob, und selbiger Mann war vollkommen und rechtschaffen und gottesfürchtig und das Böse meidend. Da steht ein Wort im Hebräischen, Tam heißt das. Und ich habe einfach mal im Wörterbuch nachgeschaut, wer von euch ein elektronisches Bibelprogramm hat mit Strong, mit diesen Strong-Nummern. Das ist ein tolles Hilfsmittel. Ich arbeite unheimlich gern damit. Da kann man ganz schnell Wortstudien machen. Ich habe einfach dieses Wort genommen und mal aufgelistet, wo kommt das überall vor. Ein paar Stellen habe ich dann gefunden, die wir noch anschauen werden. Also von Hiob wird gesagt, er war ein vollkommener Mann. David schreibt im Psalm 101, ich will weislich handeln auf vollkommenem Wege. Wann wirst du zu mir kommen? Im Innern meines Hauses will ich wandeln in Lauterkeit meines Herzens. David traut sich von vollkommenen Wegen zu sprechen. Dieser David, von dem ist ja auch die Fehler sehr, sehr offen berichtet werden. David, ein Ehebrecher. David, ein Lügner. David, ein Mörder. Und geläutert. Und Gott hat aus dieser Baustelle was Schönes gemacht. Und David kann davon sprechen, dass er auf vollkommenen Wegen geht. Und dann definiert er diese vollkommenen Wege und sagt, das sind Wege, die lauter sind, in denen kein Betrug ist, die geprägt sind von der Lauterkeit eines Herzens. David schreibt dann auch im Psalm 37, achte auf den Unsträflichen. Da steht auch wieder vollkommen eigentlich. Genau dasselbe Wort wie bei Hiob. Und sieh auf den Aufrichtigen. Denn für den Mann des Friedens gibt es eine Zukunft. Der Vollkommene wird als ein Mann des Friedens bezeichnet. Es gibt also eine Vollkommenheit im Miteinanderleben, die sich damit zeigt, dass man mit mir einfach nicht streiten kann. Oder dass man mit dem Betreffenden, mit mir kann man leider streiten, weil ich diesen Grad der Vollkommenheit, ich bin noch auf dem Weg dahin. Aber so wird das hier in diesem Kontext erklärt, es gibt eine Vollkommenheit für das Miteinanderleben. Das bedeutet, dass jemand so freundlich, so geduldig, so gnädig und gütig auf Anfeindungen reagiert, dass man mit dem nicht streiten kann. Das ist mit dieser Vollkommenheit hier gemeint. Salomo schreibt, Blutmenschen hassen den Unsträflichen, wieder den Vollkommenen, aber die Aufrichtigen bekümmern sich um seine Seele. Dieses Wort Vollkommenheit im Alten Testament bedeutet perfekt, vollkommen, und zwar im physischen wie auch im moralischen Sinn. Also vollkommen, tam, das wird verwendet, jemand, der überhaupt gar kein Gebrechen hat, der nicht hinkt, der keine Sklerose hat, keine Arthritis und kein Rheuma und einfach perfekt, körperlich. Dafür wird das Wort verwendet, aber auch für den inneren Zustand, für den moralischen Zustand. 13 Mal finden wir es als Adjektiv, oder fehlt das J? Und 23 Mal als Substantiv im Alten Testament. Und 161 Mal finden wir Worte mit derselben Stammwurzel und Bedeutung. Es gibt also insgesamt 197 Anwendungen im Alten Testament von dem Wort vollkommen. Und damit merken wir, es handelt sich um ein Alltagswort. Ich meine, wenn ein Wort 197 Mal in einem Buch verwendet wird, dann muss das seinen Platz im Alltag haben. Sonst würde es nicht so oft verwendet werden. Es geht also um die Beschreibung von Zuständen im Alltag. Aber wie komme ich zu dieser Vollkommenheit? Was gibt Gott mir, damit ich diese Vollkommenheit erreichen kann? Und Gott hat sich einiges einfallen lassen. Und es gibt ja auf jeder Baustelle auch Baugerät, mit dem man Ordnung schafft. Und es hat mir einfach gefallen, es war einfach nur so eine Idee, dass es Bagger und Rauben gibt, die heißen Liebherr. Es passt doch eigentlich, wir haben ja auch einen lieben Herrn. Und er stellt auch Bauwerkzeuge zur Verfügung, um Ordnung auf der Baustelle zu bringen. Und einige vollkommene Bauwerkzeuge sehen wir. Zunächst einmal, jede gute Gabe, jedes gute Geben könnte man hier auch übersetzen. Und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Dieses Wort, jede gute Gabe, es gibt zwei Worte für Gabe. Und hier steht eigentlich das Wort geben. Aber die meisten Bibelübersetzungen haben Gabe übersetzt. Und es ist eigentlich schade. Weil es ist ein Unterschied zwischen Geben und Gabe. Ein Beispiel möchte ich nennen. Also unsere letzten beiden sind die Zwillinge. Da haben wir einen Doppelpack bekommen. Und als die 2 Jahre alt waren, dann haben die sich entschieden, sie helfen der Mama. Sie haben nämlich immer gesehen, wie meine Frau den Boden wischt. Und dann hat ihr mitleidiges Herz gedacht, der Mama greifen wir unter die Arme. Und wir haben zwar in St. Petersburg oder vor St. Petersburg, da haben wir eine Steintreppe gehabt. Und dann sind die heimlich in die Küche gegangen, haben den Eimer mit Wasser gefüllt und haben in die Treppe hoch. Und dann, weil man ja auch rational arbeitet, oben den Eimer ausgeschüttet über die ganze Treppe. Es war keine gute Gabe, aber es war ein gutes Geben. Merkt ihr den Unterschied? Wenn ich hier gute Gabe sage, dann fällt vieles von dem, was ich tue, durch dieses Sieb hindurch. Aber wenn es um ein gutes Geben geht, dann bleibt vieles hängen, was am Ende nicht so glücklich gelaufen ist, aber doch gut gemeint war. Und ich bin so froh, dass das Griechische hier 2 verschiedene Worte hat und dass hier das Wort geben, jedes gute Geben, gemeint ist. Und das gute Geben wird hier als ein vollkommenes Geschenk gemeint. Also in dem Chaos, was die Zwillinge damals gemacht haben, war was Vollkommenes drinnen. Ich habe das damals noch nicht gesehen. Erst in der Vorbereitung für den Vortrag ist mir aufgefallen, dass vor 21 Jahren was Vollkommenes in meiner Familie passiert ist, was mit 10 Litern Wasser verbunden war. Weil die Herzenshaltung gestimmt hat. Es war ein vollkommenes Geben gewesen. Ein gutes Geben. Und Gott verwendet gutes Geben, um Ordnung auf meiner Baustelle zu machen. Und das ermutigt uns, dass wir einfach mutig sind, einander Gutes zu tun. Und dass wir das gute Geben auch erkennen. Vielleicht haben es hier die Perfektionisten unter uns ein bisschen schwieriger als die anderen. Ich bin kein Perfektionist. Und da leiden sicher manche Leute drunter. Aber ich muss sagen, ich bin nicht unglücklich darüber, dass ich kein Perfektionist bin. Denn Perfektionisten machen es sich selbst und ihrer Umwelt doch manches Mal ein bisschen schwierig, weil man ihren Erwartungen nie entsprechen kann. Weil immer irgendein Makel dabei ist, auf den man dann aufmerksam gemacht wird. Aber es geht nicht darum, dass wir vollkommene, fehlerlose Dinge tun, sondern dass wir gerne geben, dass wir gerne einander Gutes tun und wir sind aufgefordert, das darin auch zu entdecken. Auch wenn Dinge mal nicht so gut geklappt haben, aber dass wir dann erkennen, das war so gut gemeint. Und wenn wir diesen Blick haben, mit einmal ist dann gleich mehr Ordnung auf der Baustelle. Mit einmal ist dann ein bisschen mehr Ordnung im Gemeindeleben, weil man sich nicht mehr darüber ärgert, dass da etwas ein bisschen stümperhaft gemacht wurde, sondern man kann sich freuen, dass da etwas in einer guten Absicht gemacht wurde. Ich kann mich erinnern, neulich, wir sind eben eine kleine Gemeinde, neulich haben wir das freie Wort gehabt, wo alle Brüder aufgefordert waren, sich mal mit einzubringen. Und einer ist vorgegangen, ein bisschen zittrig, und sagt, wir beten zu Beginn. Herr, hilf, Amen. Und dann hat er losgelegt. Und es war gut, was er gesagt hat. Ein geübter Prediger hätte es wahrscheinlich besser gemacht. Aber er hat geben wollen. Es war ein gutes Geben. Und ein paar Jahre vorher haben wir schon mal sowas gehabt. Da hat ein anderer Bruder das erste Mal, da habe ich ihn aufgehört, habe gesagt, du, sag einfach auch mal was. Und wenn es nicht so gut ist, ich werde danach dann predigen und dann biege ich das zurecht. Also mach dir keine Gedanken. Und es hat gut geklappt. Und er hat Gutes gesagt, aber es war nicht zu dem Text, den wir an dem Morgen hatten. Aber es war gut, was er gesagt hat. Es war zur Erbauung. Und der eine, obwohl es nicht zum Text gepasst hat, hat es dennoch dankbar angenommen. Und ein Bruder ist hingegangen und hat gesagt, du hast nicht die Gabe des Predigens, du solltest das in Zukunft lassen. Merkt ihr, was für ein Unterschied. Der eine sieht das Gute geben und der andere sieht keine gute Gabe. Und so entstehen Unordnungen auf den Baustellen unserer Gemeinde. Und da ist es wichtig, dass ich das Gute geben sehe, auch wenn die gute Gabe noch nicht sichtbar ist. Wer aber in das vollkommene Gesetz, das der Freiheit nahe hineingeschaut hat, und darin bleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, dieser wird glückselig sein in seinem Tun. Ich glaube, dass mit dem vollkommenen Gesetz das Wort Gottes gemeint ist. Denn das Wort Gottes ist geschrieben, damit es uns in die Freiheit führt. Deswegen ist es das Gesetz der Freiheit. Es gibt verschiedene Bibelstellen, zwei habe ich jetzt hier nur aufgeführt, Johannes 8, 31 bis 32. Jesus sprach nun zu den Juden, welche ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, die Bibel ist mir gegeben worden, um mich frei zu machen, damit ich befähigt bin, so zu leben, wie Gott das will und nicht mehr unnötigen Ballast mit mir rumschleppe. Oder Römer 8, Vers 2, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und so ist auch die Bibel eben gemeint als ein Wort, welches mich frei macht. Und nicht nur welches mich frei macht, sondern welches mich vollkommen macht. Alle Schrift. Und das ist das nächste Bauwerkzeug, welches Gott mir gibt auf meinem Weg zur Vollkommenheit. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Also ein vollkommener Christ ist nicht jemand, der die Bibel auswendig kennt. Ich muss wirklich sagen, ich beneide viele Geschwister, die so gut sich Bibelverse auswendig merken können. Ich gehöre nicht zu dieser Spezies, leider. Es ist wirklich schade. Es wäre so schön, wenn ich da besser auswendig kennen und mehr auswendig kennen würde. Aber das ist nicht Vollkommenheit im biblischen Sinn, viel auswendig zu können. Sondern Vollkommenheit bedeutet, das Wenige, was ich auswendig kann, auch zu leben. Und dann ist der, der 5 Verse auswendig kann und anwendet, vollkommener als der, der 500 Verse auswendig kann, aber nicht anwendet. Und eigentlich ist es sehr schön, wie Gott sich das ausgedacht hat. Es gibt jedem von uns die Möglichkeit, in Vollkommenheit zu wachsen. Die ganze Bibel ist zu diesem Grund uns gegeben worden und ganz besonders natürlich, so wie hier der Brief des Jakobus, die sogenannte Weisheitsliteratur. Die Weisheitsliteratur, das ist zum Beispiel die Sprüche Salomos, die Psalmen und hier der Jakobusbrief, genauso wie die Bergpredigt, das gehört alles zur Gattung der Weisheitsliteratur. Das ist also, das sind die Teile der Schrift, die ganz konkret von meinem Verhalten im Alltag reden und mir die Weisheit geben, mich so zu verhalten, dass die Geschwister um mich herum sagen, ach wie gut, dass diese Schwester, dass dieser Bruder in unserer Gemeinde ist. Dazu ist die Weisheitsliteratur geschrieben worden. Vollkommenheit. Wir haben damit angefangen, dass es in Vers 4 heißt, das Ausharren, und haben gemerkt, Ausharren spricht von einer Baustelle, soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Nur diesem Vers haben wir jetzt nachgedacht. Wir haben gesehen, schön, dass Gott am Anfang dieses Briefes, der eine Unmenge von Problemen aufgreifen wird, dass er da unseren Blick auf das wendet, was am Ende dabei rauskommt. Ein vollkommenes Lebenshaus, ein vollkommenes Gemeindehaus, damit meine ich nicht die Bausteine hier, sondern die lebendigen Steine, die sich von Gott bearbeiten und verändern und passgerecht formen lassen. Wer Gottes Perspektive einnimmt, der kann sich mitten im Baulärm und Baustaub freuen und ausharren, bis das Projekt fertiggestellt ist. Denn manches Mal möchte uns der Mut verlassen. Manches Mal sind wir so bedeckt von dem Staub, der auf unserer Baustelle aufgewirbelt wird, so das Miteinander in unseren Gemeinden, da wird so viel Staub aufgewirbelt und dann kann man mutlos werden. Und deswegen steht ganz am Anfang des Jakobusbriefes, da kommt was Vollkommenes dabei raus, etwas Vollendetes, etwas, was mangellos ist. Das ist Gottes Gedanke, deswegen hat er den Jakobusbrief schreiben lassen. Und deswegen werden wir auch ein paar Themen daraus aufgreifen. Es kann nur exemplarisch sein, der Jakobusbrief hat viel mehr zu sagen, als wir heute in den 4 Vorträgen erfassen können. Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallt, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, auf das ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Das heißt, mit dieser Perspektive, dass Gott bereits das schöne Haus sieht, während ich hier nur einen Plan sehe, der irgendwie noch für mich unübersichtlich ist, das hilft mir, dass ich jetzt schon auf der Baustelle Freude haben kann. Wirklich Vorfreude an dem, was einmal dabei rauskommt und Vorfreude an dem, was Gott jetzt schon tut, um da einfach Ordnung auf die Baustelle meines Lebens und meiner Gemeinde zu bringen. Geliebte, schreibt Johannes, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird oder wenn er offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst gleich, wie er rein ist. Also wer dieses fertige Haus noch nicht sehen kann, der hat noch nicht diese Hoffnung, die er braucht, um voranzukommen. Und vor allen Dingen, er hat nicht die Motivation, sich zu reinigen. Auf einer Baustelle, man muss sich immer wieder reinigen. Wer ein Büromensch ist, der muss nicht die Bürste mitnehmen und sich dann am Ende eines langen Arbeitstages wirklich kräftig die Hände säubern, weil so viel Schmutz an seinen Fingern wäre. Das passiert nicht in einem Computerbüro, das passiert nur auf der Baustelle. Auf der Baustelle muss man sich einfach mehr reinigen. Aber dazu braucht es Motivation. und die werden sie hier gegeben. Gott sieht in dir bereits die Vollkommenheit, die du dabei bist, jetzt zu erlernen und dahin zu wachsen. Und wenn ich diese Perspektive habe, das ermutigt mich, dass ich ganz schnell zum Herrn komme mit jeder Unreinheit, die da ist, und zum Herrn sage: Herr, verzeih mir, eben habe ich wieder so einen boshaften Gedanken über meinen Bruder gehabt, tut mir leid, bitte nimm das weg, reinige mich, und dann geht's weiter auf der Baustelle. Aber wer diese Perspektive nicht hat, der resigniert irgendwann. Und es gibt zu viele Geschwister in unseren Gemeinden, die sind resigniert. Und irgendwann legen sie die Hände in den Schoß und sagen: Weißt du was, so wie ich bin, so bin ich halt. Muss ich damit arrangieren. Das ist verkehrt. Das ist ein Zeugnis davon, dass man nicht die Perspektive hat, die Gott einem eigentlich geben will. Im 2. Korinther sagt Paulus: Übrigens, Brüder, freut euch, werdet vollkommen. Der Weg hin zur Vollkommenheit ist ein Weg der Freude.